Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt's Wald aktuell. Aktuelle Meldungen rund um den Wald und um die Natur. Und ich hoffe, ihr habt's euch genauso bequem gemacht wie ich. Manche von euch hören die Podcast-Folgen ja vorm Einschlafen oder während der Autofahrt. Aber falls ihr irgendwo am Schreibtisch sitzt oder wo auch immer im gemütlichen Sessel, dann trinkt ihr vielleicht einen Tee oder Kaffee und ich trinke jetzt hier einen Kaffee, sogar dran riechen. Ich rieche auch immer so gerne dran, wenn der frisch gebrüht ist. Und das so nebenbei unsere normale Maschine, ist auch so eine, die dann frisch den Kaffee mahlt. Die ist gerade in Inspektion und dann haben wir so fürs Büro so eine Kapselmaschine. Und natürlich keine Aluminiumkapseln drin, sondern kompostierbare Kapseln mit Bio-Fairtrade-Kaffee drin. Da bin ich mit den Sorten noch nicht so ganz warm geworden. Also da gibt es wirklich welche, die schmecken grauenhaft. Die würde man nie als Filterkaffee nutzen, den Kaffee. Also ich verstehe gar nicht, wie man sowas abfüllen kann, nur weil es Öko, Bio und so weiter alles okay ist. Jetzt im Moment habe ich hier mir mal eine Sorte geholt, die ist anscheinend extra stark, hat einen sehr schönen Schaum gebildet. Ich mag gerne, also ja, sehr aromatischen, stark gerösteten Kaffee. Also gar nicht wegen dem Koffein, sondern einfach, weil mir das schmeckt. Ja, also jetzt wisst ihr, wie ich hier sitze, habe hier eine schöne frisch gebrühte Tasse Kaffee und gucke mal, wie diese Kapsel schmeckt, bevor sie dann in der normalen Tonne verschwindet und nicht in der Komposttonne, weil wir alle wissen, dass selbst Bioplastik fragwürdig ist in Bezug auf die Zersetzbarkeit. Aber immerhin hat man dann kein Alu in der Tasse. So, jetzt bin ich aber ziemlich weit abgeschweift und komme mal vielleicht als erstes. Ja, was nehmen wir denn? Wir haben heute einen bunten Strauß an Meldungen und wir fangen mal mit einer positiven an. Wir werden auch mit einer positiven schließen übrigens, ne? Also es gibt ja viel zu wenig positive Meldungen, die durchdringen. Und wir fangen einfach mal mit einer an. Haben wir die alle hier aufgerufen an meinem PC. Und zwar eine sehr schöne Meldung über Indien. Indien erreicht seine Klimaziele früher. Das Land hat, das ist eine Meldung, die ist hier über Greenpeace Deutschland reingekommen. Und da steht, das Land hat seine Zwischenziele für das Pariser Klimaschutzabkommen erreicht und zwar 5 Jahre früher als geplant. Und das hängt natürlich sehr mit dem starken Ausbau der erneuerbaren Energien zusammen, gerade in der Stromproduktion. Indien verbrennt ja noch sehr, sehr, sehr viel Kohle und das scheint schneller zu enden als gedacht. Das ist doch mal schön, ne? Also während in den USA gerade alles in die andere Richtung versucht wird zu steuern, mal schauen, ob es in den USA gelingt. Mittlerweile sind erneuerbare Energien ja sehr viel billiger als fossile Energien, zumal wenn man die ganzen Subventionen mal rausrechnet. Also da tut sich einiges, was man so nicht auf dem Schirm hat, ne? Und Indien als bevölkerungsgleich reichstes Land der Erde, das ist ja schon mal was. Okidoki, damit schauen wir uns mal ein anderes Problem an, und zwar gibt es einen pensionierten Förster, Kalle Weber, der veröffentlicht Waldbriefe regelmäßig. Und ich bin auch in dem Verteiler drin, also das ist sowas Halböffentliches. Und daraus zitiere ich jetzt mal, also schöne Grüße in den Elm, da wohnt er nämlich, oder am Rande des Elms, das ist ein Gebirgszug in Niedersachsen. Und da geht es um in dem letzten Waldbrief, der ist aus dem Juli, um die Bodenzustandserhebung, wird ja immer sehr schön abgekürzt, BZE. Und zwar wird das für ganz Deutschland gemacht. Da wird an 2000 Beprobungsflächen werden da Analysen vorgenommen und das wird beim Thünen-Institut für Waldökosysteme bewertet. Und das ist die Grundlage für Also eine der wichtigen Grundlagen für nachhaltige Forstwirtschaft. Und was interessant ist, und das hebt Kalle Weber hier nochmal deutlich hervor, auch trotz Nachfrage beim Thünen-Institut ist es so, dass die Befahrungsschäden, also die tiefen Bodenschäden, praktisch nicht untersucht werden. Also das ist schon interessant, ne? Also die Folgewirkung der Befahrung durch schwere Forstmaschinen, das sind ja die Hauptschäden, die am Boden entstehen, die den Bodenzustand in Bezug auf menschengemachte Einflüsse am stärksten beeinflussen, die werden bei dieser Bodenzustandserhebung praktisch nicht untersucht. Man sagt, aha, was wird denn da untersucht? Also da wird untersucht die Humusform, der Bodentyp, der Ernährungszustand der Hauptbaumarten, da werden Nadel- und Blattproben genommen, da wird die Bodenvegetation kartiert und der Kronenzustand der Bäume, wo man sagt, Moment, aber das ist eine Bodenzustandserhebung. Und natürlich kann man über die Vegetation Rückschlüsse auf den Boden ziehen, aber das Allereinfachste ist doch, man schaut da mal rein und guckt mal, was ist da passiert. Und oft wird ja so ein bisschen milchmädchenmäßig gerechnet. Man sagt, also alle 20 Meter kommt eine Rückegasse. Übrigens, in Wirklichkeit sind die Abstände oft viel, viel geringer. Manche Bundesländer gehen auch auf 40 Meter Rückegassenabstand. Also Rückegassen, das sind diese Linien, wo die Maschinen fahren dürfen. Die sind so 4-5 Meter breit, weil die Maschinen ja schon so um die 3 Meter breit sind. Und die müssen ja so ein bisschen Platz nach links und rechts haben, damit sie noch ein bisschen lenken können. Also Minimum 4 Meter, besser 5 Meter, sonst bollert man überall gegen die Bäume an. Und diese Maschinen haben halt vor allem durch die Vibration eine enorme Tiefenwirkung. Und in dieser Tiefe wird gar nicht nachgeschaut. Was macht das Porenvolumen? Was macht das Bodenleben? Was machen die Bodenarten? Und was macht vor allem die Wasserspeicherfähigkeit der Böden? Und wir wissen, es gibt ja schon frühere Untersuchungen, nicht bei dieser Bodenzustandserhebung, aber generell Forschung natürlich dazu, und die bescheinigt Maschinenbefahrung eine ganz, ganz schlimme Wirkung auf die Böden. Dass das Speichervermögen wirklich um 90-95% nachlassen kann, dass das Bodenleben erstickt und so weiter. Das untersucht die Bodenzustandserhebung interessanterweise nicht. Und das ist die Grundlage für die Forstwirtschaft. Und ja, ist eigentlich, also der Boden ist ja Grundlage für alles Leben, landgebunden Leben auf dieser Erde. Ne? Da wachsen Pflanzen, davon ernähren sich Tiere, und den Hauptfaktor Forstwirtschaft oder auch Landwirtschaft im Übrigen, ja, ne, also in dem Fall ging es jetzt um Forstwirtschaft, aber bei der Landwirtschaft ist ja genau dasselbe, den blendet man einfach aus. Und im Wald kann man ausweislich von persönlichen Gesprächen, die ich geführt habe, aber auch von Untersuchungen davon ausgehen, dass deutlich über die Hälfte der Waldböden kaputt gefahren sind. Also ist das ein maßgeblicher Faktor. Also das hier zu diesem Waldbrief von Kalle Weber. Schönen Dank, ich weiß gar nicht, ob er zuhört hier bei meinem Podcast, aber sonst gebe ich ihm so mal ein Feedback. Arbeitet er immer sehr schön raus. Okidoki, dann kommen wir. Ich überlege gerade, ob ich das mal so ein bisschen mische. Ja, wir nehmen mal was Kurioses rein. Und zwar, also wenn ihr hier das Klicken hört, jetzt ist hier meine Maus. Ich habe das natürlich alles vorbereitet. Hier mit verschiedenen Bildschirmen. So, jetzt schauen wir mal rein. Eine sehr kuriose Mitteilung von der Technischen Universität München. Die haben mal geschaut, wie viel Bäume werden pro Jahr durch Blitzschlag getötet. Also bei Blitz schaut logischerweise erstmal auf menschliche Opfer. Ich weiß gar nicht, ich habe da so eine Zahl im Kopf, 200.000, irgend sowas. Es gibt, glaube ich, keine echte Statistik dazu. Aber so die Größenordnung pro Jahr global. Jetzt schauen wir uns mal bei den Bäumen an, was da passiert. Und das sind 320 Millionen pro Jahr, die durch Blitzschlag global umkommen. Und das ist doch eine gewaltige Menge. Und deswegen weist die Universität München darauf hin, dass das schon ein bedenklicher Verlust an Biomasse ist. Ja, Jetzt kann man sagen, bedenklich, naja, das ist ja auch Natur. Also Blitzschlag ist schon irgendwo Natur. Und das ist immer vorgekommen, dass Bäume von Blitzschlag getötet werden. Was allerdings nicht immer vorgekommen ist, dass Menschen den Wald so stark reduziert haben. Ne? Und dann macht es natürlich schon was aus, ob dann zusätzlich zum Holzeinschlag noch Bäume durch Blitzschlag absterben. Also wenn der Holzeinschlag nicht wäre, das ist völlig okay, wenn Bäume vom Blitz getroffen werden. Viele Bäume sterben übrigens nicht ab. Also vom Blitz getroffen werden wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Aber Bäume sind unterschiedlich empfindlich. Ne? Also Eichen, Buchen macht das in der Regel nichts aus. Bei Douglasien habe ich schon gesehen, durch einen einzelnen Blitzschlag so um die 15, 16 Douglasien auf einmal getötet durch einen Blitz. Also das kommt so ein bisschen auf die Baumart an. Aber ich finde es insgesamt einfach kurios, dass man auch solche Sachen ermittelt. Also eine interessante Meldung, 320 Millionen Bäume pro Jahr durch Blitzschlag getötet. Mhm. Und dann ist dieses Holz, ne, also der Baum ist tot, da gibt es Holz. Tote Bäume haben wir auch in Form von Möbeln, Dachbalken, Büchern und anderen Dingen. Und vor allem, wenn das Holz noch als Holz erkennbar ist, also zum Beispiel eben in Form von Tischen oder Dachbalken, dann wird das, wenn das entsorgt wird, irgendwann wird ja alles zum Müll, was wir Menschen anfassen, dann wird das zu Altholz. So, jetzt, bevor ich da jetzt weitergehe, trinke ich mal einen Schluck von meinem Kaffee, der ist jetzt soweit abgekühlt. Ich bin übrigens kein Heißkaffeetrinker. Also ich verstehe das immer nicht, wie das rein biologisch geht. Wenn man kochend heiße Getränke trinkt, also dann verbrennt man sich doch. Also das muss doch bei allen Menschen gleich sein, dass ne, Eiweiß gerinnt ab Temperaturen von, keine Ahnung, wie viel das ist, 60 Grad oder was. Auf jeden Fall ist auch so, Kaffee ist ja über 90 Grad heiß. Da muss man sich doch verbrennen. Also ich kann das nicht. Aber der ist jetzt hier soweit abgekühlt. Ich guck mal. Nee, schmeckt auch nicht. Also diese Kapsel, Bio-Kapsel-Mischung. Also wenn ihr da mal einen Tipp habt, schreibt mir das bitte mal gerne. Unter podcast@wohllebenswaldakademie.de. Wenn ihr da mal einen Tipp habt für Kapselkaffee, das ist bei mir immer nur eine Übergangslösung, ne? Wenn unsere Maschine eben nicht da ist oder wenn wir im Büro mal Besuch haben, dass man schnell mal eine Tasse aufbrüht. Also Bedingung wäre für mich, damit ich es kaufe, keine Alu-Kapsel und Bio- und Fairtrade-Kaffee. Und das muss da hinzukriegen sein, dass das schmeckt. Weil ich habe das Original auch schon mal gesprengt, möchte den Namen jetzt nicht nennen, von dieser Firma, die ich nicht unterstützen möchte. Der schmeckt schon gut. Ne? Das muss doch auch in Bio hinzukriegen sein. Aber gut. Wir machen mal die, ich war ja bei Altholz. Und da gibt es jetzt eine Meldung, eine Pressemitteilung von Robin Wood, eine sehr empfehlenswerte Umweltorganisation. Und zusammen mit dem NABU und Biofuel Watch. Und die haben einen offenen Brief an die Stadt Stade geschickt, weil die überlegt, ob sie nicht ein riesiges Altholzkraftwerk baut. Ne? Und da muss man sagen, also weil das gilt ja immer noch in manchen Kreisen anscheinend als Öko. Ne? Also wir stellen um, prima, super, CO2-neutral, klimafreundlich, tralala, und will das mit Altholz machen. Das ist Blödsinn. Also erstmal wird bei der Holzverbrennung mindestens so viel CO2 frei wie bei der Kohleverbrennung. Und das ist ja erstmal in der Atmosphäre. Und das wirkt, egal was wir auf dem Papier ausrechnen, das befeuert den Klimawandel. Und das Zweite ist, das sollte doch bitte schön recycelt werden. Also aus Altholz kann man zum Beispiel Spanplatten, alles Mögliche machen. Man kann es übrigens auch ganz normal wiederverwenden. Also in der Waldakademie gibt es Schreibtische aus alten Hausbalken. Die kann man ja aufarbeiten und zu etwas anderem machen. Aber wenn man es industriell machen will, zerschreddert man es halt und macht Spanplatten oder irgendwas draus. Also man kann das wiederverwenden. Bitte nicht verbrennen. Und damit noch den Klimawandel anheizen. Denn die langlebigen Produkte, die aus Holz gemacht werden, die halten ja zum Beispiel im Möbelbereich kaum länger als 10 Jahre, im Hausbereich kaum länger als 70 Jahre. Also langlebig ist da in Bezug auf die Natur eigentlich gar nichts. Und wenn man es dann direkt verbrennt, dann sind wir da relativ schnell in einer Kategorie mit Brennholz. Und das ist ja wissenschaftlich mittlerweile durch, dass das die dreckigste Heizquelle ever ist. Also das überlegt die Stadt Stade. Liebe Stadtverwaltung, liebes Stadtparlament, lass das sein. Das ist nicht okay. Ne? Kann ich also nur unterstützen, diese Kampagne, die hier Robin Wood, der NABU und bei Fuelwatch angeleiert haben. Also schönen Dank, dass ihr da immer so wachsam seid. Ja, wir schauen mal, was wir noch so haben. Ja, wir schauen mal in den Punkt rein, dass Wälder, das passt so ein bisschen zum Thema, nicht mehr als Kohlenstoffsenke fungieren, ne? Oder dass die insgesamt auf EU-Ebene auch zumindest immer schwächer werden als Kohlenstoffsenke. Das hat sich mal das Max-Planck-Institut für Biochemie angeschaut. Ich glaube, wo sitzen die? In Jena? Ich weiß gar nicht. Und die kommen unter anderem zu dem Schluss, dass es, liegt das an verschiedenen Sachen, Klimawandel, Borkenkäfer und so weiter, aber eben auch, und das wird in einem SWR-Beitrag sogar zuerst genannt, der darüber berichtet, es liegt am Holzeinschlag. Also wenn man mehr Holz rausholt, dann bleibt eben weniger Kohlenstoff im Wald. Und der Wald speichert dann eben nicht mehr so viel ab. Also es ist unter anderem auch der massive Holzeinschlag, wie das Institut berichtet. Und das leitet mich direkt zur nächsten Meldung über, nämlich ja, der Waldentwicklungs- und Holzaufkommensmodellierung. Ihr seht schon, das ist fast ein Zungenbrecher. WHAM nennt sich das Ding. Nicht ganz unwichtig. Ist, glaube ich, an der Öffentlichkeit vorbeigegangen. An euch vermute ich mal schon auch. Also jetzt natürlich nicht mehr, jetzt habt ihr das ja. Das ganze Ding ist herausgegeben worden vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, geführt vom schwarzen Metzger. Sorry, aber der Begriff stammt, glaube ich, von Söder, ne? Für unseren neuen Bundeslandwirtschaftsminister. Und da, ich gucke mal gerade, ob ich in die Broschüre reinschauen kann. Doch, kann ich auch. Die könnt ihr euch übrigens auch runterladen. Ich verlinke die mal in den Shownotes. Also der schwarze Metzger, das ist Alois Reiner. Neue Bundesminister in diesem Ressort, der hat das hier auch sehr schön veröffentlicht und wir schauen mal rein, was bedeutet denn das für den Wald? Also diese Modellierung, was macht man da? Da schaut man, wie viel Holz man nutzen kann in den nächsten Jahrzehnten. Also der Wald wird wieder angeschaut, also werden bestimmte Parameter zugrunde gelegt, ich kann mal gerade reinschauen, was die da als Grundlage genommen haben. Also die haben die als Grundlage genommen, die Bundeswaldinventur von 2022 und darauf eben modelliert, wie geht es weiter bis zum Jahr 2062. Man schaut jetzt also in Bezug auf die Daten 40 Jahre in die Zukunft. Und dazu trifft man dann Aussagen. Und das Dumme an solchen Sachen ist, es wird nicht gesagt, das ist ein Modell und es könnte sein, dass das vielleicht gar nicht eintritt. Also hier ist ein kleiner Unterpunkt, da steht tatsächlich Risiko, unvorhersehbare Ereignisse können schleichend oder schlagartig den Zustand und die Entwicklung des Waldes und damit sein Rohholzpotenzial verändern. Dies ist bei der Nutzung des Basisszenarios stets mitzudenken. Ich meine, Punkt ist, man vergisst das aber dann trotzdem einfach, ne? Also wenn ich mal schaue hier auf der Seite des Bundeslandwirtschaftsministeriums, da haben die das aufgearbeitet, die neuen Daten. Jetzt schaue ich mal gerade, ob da irgendwas vom Risiko steht. Ich finde auf den ersten Blick hier nichts mehr. Ne? Da steht nur so, könnte das aussehen. Ich gucke mal weiter durch. Nee, da steht von diesem Risiko, ich sehe da zumindest jetzt erstmal nichts mehr. Schon ist es verschwunden. So, dann guckt man sich das mal genauer an. Und da ist zum Beispiel eine wesentliche Aussage, der Gesamtvorrat bleibt mit rund 3,6 Milliarden Kubikmetern insgesamt stabil. Oh, Glück gehabt. Also im Wald verändert sich in Summe nichts. Es geht ja hier immer nur um Holz. Es bleibt also genug Holz da. Dann sehen wir, ganz wichtig für das Bundeslandschaftsministerium, das Rohholzaufkommen bleibt konstant und es gibt große Potenziale im Privatwald. Also ihr wisst, es gibt im Privatwald, also 25% des deutschen Waldes ist Kleinprivatwald, gehört geschätzt 2 Millionen Menschen und viele davon wollen gar kein Holz nutzen oder haben keinen Bock mehr, sich drum zu kümmern. Das ist natürlich ein Potenzial, was man noch aktivieren kann. Deswegen wird das Rohholzpotenzial im Privatwald auch höher geschätzt als der Flächenanteil. Dort steht, besonders der kleine Privatwald bietet Potenziale, deren Mobilisierung aber unter anderem aufgrund struktureller Hemmnisse fraglich ist. Naja, strukturelle Hemmnisse, das sind die Leute, denen das gehört. Die werden teilweise, solche Meldungen haben wir auch, wird dann einfach ungefragt durchforstet, dann nutzt man das Potenzial, ohne die Leute zu fragen. Das ist nicht ganz selten. Das ist natürlich strafbar. Das ist eine Straftat, einfach Holz rauszuholen. Aber gut, anderes Thema. Aber wir kommen nochmal drauf. Großes Resümee, es ändert sich im Großen und Ganzen an der Menge nichts. Es verschiebt sich nur hin mehr zu Laubbäumen. Und das Problem dieser Modellierung ist, dass sie damit der Verschiebung zu mehr Laubbaumnutzung Tür und Tor öffnet. Und diese Laubwälder, gerade die älteren, das sind ja genau die, die besonders klimaresilient sind, die das noch gut aushalten, die sich schön runterkühlen, die schön Regenwolken erzeugen, denen will man jetzt verstärkt ans Leder, sodass man in Summe für die nächsten 40 Jahre immer schön weiter dieselbe Menge nutzen kann, nämlich 80 Millionen Erntefestmeter pro Jahr. Das ist also das, was man nutzen könnte. Das ist irre viel, es ist auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Ich würde sagen, nach allen Daten, die mir vorliegen, das ist Raubbau, definitiv Raubbau. Aber so wird das Potenzial einfach mal eiskalt am Schreibtisch abgeschätzt. 40 Jahre im Voraus, und da muss man sagen, Leute, wir drehen die Uhr nochmal zurück auf das Jahr 2017. Im Jahr 2017 haben Forstexpertinnen und Experten gesagt, Waldzustand ist gut. Und 2018, huch, doch nicht gut. Da kam nämlich der erste große Hitze- und Trockensommer. Also man konnte noch nicht mal ein Jahr im Voraus sehen, was kommt. Und jetzt schaut man 40 Jahre in die Zukunft. Und viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, auch übrigens eine Wissenschaftlerin aus dem Thünen-Institut, gehen davon aus, dass die Fichte zum Beispiel in 10 Jahren ganz überwiegend weg sein möchte. Sein wird. Und hier in diesem Holzaufkommensszenario geht man davon aus, dass die Fichte, dass die um 15% abnimmt, aber dass die grundsätzlich dann noch vorhanden ist und noch nennenswerte Beiträge zum Holzaufkommen liefert. Also da muss ich sagen, wow, das ist sportlich. Ich gucke mal gerade in diese kleine Grafik rein. Die haben so schöne kleine Säulengrafiken gemacht. Also ich verlinke euch das mal in den Shownotes, da könnt ihr das sehen. Ja, auch im Jahr 2062 vermutet man noch hohe Anteile an Fichtenholz am Gesamtholzaufkommen. Also sie haben hier drin stehen genau noch 41%. 41% liefert die Fichte dann. Also es gibt es doch gar nicht. Gut, da bleibt einem die Spucke weg. Wir haben in den letzten Jahren ungefähr 10.000 Quadratkilometer Waldfläche verloren in Deutschland. Und ganz überwiegend Fichte. Also die Fichtenfläche, muss ja nur mal durch Sauerland fahren, Thüringer Wald und so weiter, die sinkt rapide. Und selbst wenn Fichte nachwachsen könnte, die vertrocknet ja auch die Kleine mittlerweile vielfach, aber selbst wenn das so wäre in den nächsten 40 Jahren und der Klimawandel würde anhalten, also wenn der schlimmer wird, dann wird es ja noch schlechter für die Fichte. Und auf jetzigem Niveau wird sie schon verschwinden. Aber selbst wenn die Fichte dann nachwächst, dann liefert die in den nächsten 40 Jahren keinen großen Holzanteil. Das sind ja dünne Bäume, die müssen erstmal wachsen. Also ein ganz, ganz merkwürdiges Szenario, was schön ausgeklügelt, auch nach Regionen, alles schön genau berechnet. Da kann ich nur sagen, für mich ist das Kaffeesatzleserei, für mich ist das Hokuspokus. Es kann niemand den Klimawandel in den nächsten 40 Jahren lokal vorhersagen. Global, es wird wärmer, Polkappen schmelzen, bla bla bla. Da kann man sehr vieles vorhersagen. Aber was das regional und lokal bedeutet, das schafft heute noch niemand. Da gibt es alle möglichen Szenarien von, es wird im Winter sehr viel kälter durch das Nachlassen des Golfstroms und im Sommer sehr viel heißer, bis zu, es wird sehr viel mehr regnen, aber schlagartig und so weiter und so weiter. Also eines scheint relativ festzustehen und man sieht es auch schon überall, die Fichte wird großflächig verschwinden und genau mit der wird hier immer noch groß gerechnet und das, was die Fichte nicht mehr bringt, das holt man dann eben bei den Laubbäumen. Also dieses Weham-Szenario zur Wald- und Holzentwicklung, ich finde das echt skandalös, aber das passt in das Bundeslandwirtschaftsministerium, die ja für solche Waldfragen zuständig sind. Ich verlinke euch das mal. Also ich finde das wirklich ein Unding. Naja, gut. In dem Zusammenhang mal was ganz anderes. Auch schön. Da geht es nämlich um Borkenkäfer, befallene Nadelbäume, ne, wo der Borkenkäfer Großflächen befällt. Was macht das eigentlich mit den Spechten? Für die ist das doch sicher total cool. Jein, das kommt drauf an. Also auch dazu gibt es, ich gucke mal gerade genau, das ist eine Langzeitstudie, die hier veröffentlicht worden ist im Journal of Animal Ecology. Und da sieht man, es kommt drauf an, wie damit umgegangen wird. Also wichtig ist, also natürlich ändert sich der ganze Lebensraum, wenn Borkenkäfer Bäume befallen, also Spechte lieben das ja, ne? Schwarzspecht, Buntspecht, also die fahren da voll drauf ab, auf die Larven, klopfen das alles gern raus. Und das ist ja häufig gefolgt, nicht nur von Borkenkäfern, sondern zum Beispiel auch von Bockkäfern. Also Bockkäfer, die sind viel, viel größer, die haben so ganz lange Fühler und die Larven, die sind, ja, können so 3-4 Zentimeter lang werden, also schon, ja, 3, sagen wir mal, große Klopper. Die sind im Holz, also im Splintholz dann drin, aber auch unter der Rinde. Und das ist für Spechte ein Leckerbissen. Ganz wichtig, und das haben die auch geschaut, ist, dass die Bäume stehen. Also es geht um stehendes Totholz. Das ist stark verknüpft mit guten Bedingungen für Spechte. Aber wenn das Holz liegt, natürlich erst recht, wenn es aufgearbeitet wird, ist ja noch viel schlimmer, da haben die Spechte natürlich nichts davon, aber auch bei liegendem Totholz sehr, sehr viel schlechtere Bedingungen für Spechte. Da tut sich also dann in der Population nicht allzu viel. Also das Holz muss stehen bleiben, die Bäume müssen stehen bleiben und das ist ja genau das, was wir an der Waldakademie immer wieder empfehlen. Lasst die toten Fichten stehen. Darunter wächst auch der neue Wald sehr viel besser in einem Halbschatten. Es bildet sich schön langsam Humus und vor allem, wie diese neue Studie hier belegt, profitieren dann erst die Spechte so richtig. Waldbedeckung ist auch für etwas ganz anderes wichtig, wie eine Veröffentlichung. Jetzt gucke ich mal gerade, wer hat das denn veröffentlicht. Schau mal gerade rein, wo das herkommt. Das kommt auch von irgendeinem Institut, jetzt muss ich mal gerade gucken, die das veröffentlicht haben. Da muss ich mal gerade reinklicken. Weil ich habe mir hier einen LinkedIn-Beitrag aufgemacht. Welches Institut ist das? Das würde ich euch doch gerne benennen. Na wurscht, ich kriege es jetzt gerade nicht raus. Also die Wissenschaftlerin selber, Natalie Fleming, da steht hier ITM, SCM and Cybersecurity Professional, Ecosystem Restoration und so weiter. Ja, gut. Müssen wir mal schauen, wo das herkommt. Auf jeden Fall, dieser wissenschaftliche Artikel beschreibt, dass Hurricanes, also diese tropischen Wirbelstürme, die im Nordatlantik auftreten, dass die an Land entstehen. Und zwar muss da viel Staub in der Luft sein, es muss trockene Luft sein. Und in dem Augenblick, wo das feucht wird, die Luft, also wenn wir Wald haben, dass Wald diese Winde auflöst. Ne? Also erstmal kühlt Wald, Wald macht mehr Wolken, das Wasser wird kühler und es kommt dazu, dass Wälder diese Luftströmungen auflösen können. Ne? Also wenn wir weniger Sahara-Staub haben, mehr jetzt lese ich schon hier Englisch, weil die Studie Englisch ist, mehr Wolkenbedeckung und die Winde sich stärker auflösen, dann würde es auch weniger Wirbelstürme geben. Also tropische Wirbelstürme und auch Nordatlantik Wirbelstürme hängen ganz stark auch mit waldfreien Landflächen zusammen. Und je mehr wir entwalden, desto mehr solche Hurricanes wird es auch geben. Das hängt also nicht nur mit, wie das sonst immer gesagt wurde, mit den sich erwärmenden Ozeanen zusammen. Mit denen hängt es natürlich auch zusammen. Aber auch ganz stark mit waldfreien Landflächen. Also könnte man auch Hurricanes reduzieren durch mehr Wald. Finde ich schön. Eine schöne Nachricht. Wir schließen diese Podcast-Folge mit zwei weiteren wichtigen und auch schönen Meldungen. Also wichtig, nicht aber schön. Ne? Vielleicht auch wichtig. Wir gucken mal erstmal in die weniger wichtige, aber ganz süße Meldung rein. Und zwar in Tierpartnerschaften, unerwartete Tierpartnerschaften, die im Amazonas entdeckt worden sind. Das ist eine Meldung der Universität Bielefeld. Und zwar zwischen zum Beispiel einem Ozelot, das ist ja auch eine Beutegreiferkatze, ne, eine kleinere, und Opossums. Ich glaube, Beutelratten sind das. Ne? Also Opossum ist eine typische Beute für ein Ozelot. Und die wurden jetzt mehrfach über mehrere Jahre in 4 verschiedenen Regionen im peruanischen Amazonasgebiet beobachtet und bilden da Partnerschaften. Also nochmal, Ozelot jagt Opossums und die zwei treten aber häufig beobachtet jetzt zusammen auf. Und man weiß gar nicht so genau, warum. Also das ist unsere Räuber-Beute-Einteilung der Umwelt ist vielleicht doch in vielen Fällen etwas zu einfach beschrieben. Interessanterweise übernimmt das Opossum, also die Beute, in diesen Zweiergespann häufig die Führung. Und das Ozelot, also die Raubkatze, folgt dann dicht auf dem Fuß. Und es ist sogar so, dass, das haben Feldversuche gezeigt, dass die Opossums von Ozelot-Geruch angezogen werden. Also und reibt sich dann an den Duftmarken und so weiter. Also bei Pumas funktioniert es nicht, aber beim Ozelot. Und warum das so ist, da überlegt man noch, weil, sagen wir, das Opossum, das ist resistenter gegen das Gift von Giftschlangen. Und wenn das vorne geht, könnte das als so eine Art Blitzableiter fungieren. Also man weiß das alles nicht. Ne? Man sieht nur, die Natur ist viel komplexer als gedacht. Das ist auch das Resümee an dieser Pressemitteilung. Und man sollte eben öfter mal genauer hinschauen. Also finde ich ganz süß. Räuberbeute gespannt in friedlicher Eintracht und man weiß gar nicht warum. Und die allerletzte Meldung, die finde ich auch ganz schön, die ist vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung in Halle, Jena, Leipzig. Und die Überschrift heißt: Menschen können Biodiversität wahrnehmen. Und zwar intuitiv. Es ist eine neue Studie, die ist veröffentlicht in People and Nature. Und die zeigt, dass Menschen, also da wurden 2 Gruppen eingeteilt, je 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und dann denen hat man Fotografien oder Tonaufnahmen aus Wäldern mit unterschiedlich hoher Biodiversität vorgelegt. Und dann sollten die einfach gucken, mit Bezug auf die Farbe, auf die Vegetation, die Lichtstimmung, Waldstruktur und so weiter. Und akustisch, das heißt über Geräusche von Vogelgesang, Lautstärke und so weiter. Und dann beurteilen, wie hoch ist die Biodiversität in welchen Wäldern. Und das konnten die Leute, die Teilnehmenden, wahrnehmen. Und zwar sehr, sehr genau. Also es ist schon, das finde ich Wahnsinn. Ne? Also da sieht man, wir reagieren darauf. Ich würde mal gern wissen, wie das dann draußen ist. Draußen muss es ja noch viel besser sein. Also hier ging es um Sehen, hier ging es um Hören, aber draußen kommen ja noch Gerüche, Gefühle, ne, ganz andere Wahrnehmung dazu. Wie weich der Boden ist, über den man läuft und so weiter. Das haben die alles nicht untersucht. Aber immerhin, man kann anhand von Fotos und Geräuschen schon intuitiv beurteilen, wie artenreich, wie reich das Ökosystem insgesamt ist. Biodiversität ist ja noch viel mehr als Artenreichtum. Anscheinend sehr genau. Ich finde das toll, weil ihr könnt es ja selber mal ausprobieren bei eurem nächsten Waldspaziergang, dass ihr das erfasst, ihr einfach ein gutes Gefühl habt bei diesem Wald. Das habe ich schon ganz oft gehört bei den Leuten. Das haben wir übrigens als Ratschlag auch bei unseren Seminaren schon häufig gesagt. Also verlasst euch da auf euer Gefühl. Aber das war meinerseits mehr eine Intuition, dass ich sage, Mensch, das viele Menschen haben da ein gutes Gespür dafür. Ich habe das beobachtet, aber ich kenne dazu keine Studie. Jetzt kenne ich eine, die das bestätigt, die sagt, ja, das könnt ihr fühlen. Also umgekehrt, das müssen ja nicht unbedingt nur die Harvesterspuren sein, aber solche Kahlschläge sind ja an sich trostlos. Das macht ja was emotional. Da rechnet man ja nicht durch, ah, hier gibt es den Holzverlust und dies und das und jenes, sondern das trifft einen. Das tut weh. Und umgekehrt macht Vogelgesang glücklich. Umgekehrt macht ein Lichtspiel in den Blättern einer alten Buche glücklich. Und das sind Dinge, die kann man intuitiv super abschätzen. Und wenn man dann sagt, welcher Wald ist jetzt ökologisch der wertvollere, dann werdet ihr auch, selbst wenn ihr keine ökologische, forstwissenschaftliche, biologische Vorbildung habt, das ziemlich genau treffen. Finde ich cool. Also probiert es gerne mal aus. Finde ich sehr, sehr schön. Wir können uns also noch auf unsere Sinne verlassen. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei Wald aktuell. Und ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Also ein paar von den Dingen, die ich heute angesprochen habe, die verlinken wir in den Shownotes. Da könnt ihr gerne nochmal nachlesen, wenn ihr mögt. Und ansonsten sage ich einfach mal Tschüss und bis bald. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Thank you.